sieh, was in mir los ist. Wir haben als Kind immer wieder mal so ein Spiel gespielt, das hieß, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich weiß nicht, ob man das hier in Erlingshausen auch gespielt hat, aber in Allendorf haben wir das gespielt. Das war einfach dazu da, um die Langeweile, die hier und da mal vielleicht aufkam, etwas zu überbrücken. Das Ziel dieses Spiels war relativ einfach. Man suchte sich irgendeinen Gegenstand im Raum aus, den der Mitspieler erraten musste. Und natürlich hat man normalerweise keinen Gegenstand ausgesucht, der groß war. Also einen Tisch, einen Stuhl oder eine Lampe, die hat man sich nicht ausgesucht, weil der Blick schnell da drauf fällt. Also hat man sich irgendwas Kleines ausgesucht normalerweise. Und das Ziel des Spiels war es eben, dass der Mitspieler nicht gesehen hat, was man selbst gesehen hat. Also den Gegenstand nicht erraten hat, den man selbst ausgeguckt hatte. Und dann musste der sagen, es tut mir leid, ich habe nicht gesehen, was du gesehen hast. Was sieht eigentlich Gott? Was sieht er von unserem Leben? Luther hat dem Psalm 139, der gerade gelesen wurde, so übersetzt am Ende: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Und ich lese uns die Worte nochmal nach, der Hoffnung für alle, die sich der Paul für heute ausgesucht hat. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. In den Versen 7 bis 9 dieses Psalmes, da schreibt der David: Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich am äußersten Westen, wo sie untergeht? Dann würdest du auch dort mich führen und mich loslassen, nicht loslassen. Das bedeutet also zunächst mal, vor Gott kann ich mich nicht verstecken. Gott nimmt mich wahr. Und es ist ein gutes Wahrnehmen, wenn Gott mich wahrnimmt, weil er nimmt mich nicht nur wahr, er verspricht noch viel mehr. Seine Hand will mich halten. So eine Hand, die kann man natürlich logischerweise ganz unterschiedlich gebrauchen. Ich kann mit so einer Hand auf den Tisch schauen, wenn mir irgendwas nicht passt. Ich kann mit so einer Hand jemand Schläge antröhnen und sagen, wenn du nicht machst, was ich sage, dann aber. Und dann wirkt so eine Hand bedrohlich. Und dann kann man vor so einer Hand Angst haben. Und dann meint diese Angst, diese Hand nichts Gutes. Ganz anders aber, die Hand Gottes, Gottes Hand will mich halten. Will mich festhalten. Festhalten dann, wenn mir manchmal der Druck in meinem Leben vielleicht zu viel wird, wenn ich überfordert bin. In Vers 2 dieses Psalmes, da schreibt der David sogar: Du verstehst meine Gedanken von ferne. So ein menschliches Sprichwort lautet ja: Denke nie, gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist ein gedankenloses Denken. Ehrlich gesagt bin ich manchmal froh, dass andere Menschen meine Gedanken nicht sehen können. Dass die nicht mitkriegen, was ich denke. Und ich habe auch ganz ehrlich überhaupt kein gesteigertes Bedürfnis, eure Gedanken zu verstehen und sehen zu können, weil dann würde ich mich vielleicht schämen oder ärgern. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir selbst uns nicht hinter unsere Stirn schauen können, dass wir ja mitbekommen können, was der andere von uns denkt. Manchmal, da ist es so, dass ich mich erschrecke über meine Gedanken, weil diese Gedanken dann nicht gut sind. Sie sind dann vor allen Dingen nicht gut für andere Menschen. Aber bei Gott ist das anders. Bei Gott und vor Gott kann und muss ich mich nicht verstecken. Und er sieht alle meine Gedanken. Auch meine ganz spontanen Gedanken, die ich gar nicht bewusst denke. Manche Sachen denkt man ganz bewusst, aber manche Gedanken, die kommen ganz spontan. Du bist am Autofahren, es nimmt dir jemand die Vorfahrt. Und was denkst du? Was ein Blödmann! Wir würden das nicht laut aussprechen, weil wir ja kultivierte Christen sind, aber trotzdem, ihr denkt das auch, da bin ich mir ganz sicher, ihr denkt das genauso. Und der Punkt ist dann der, dann habe ich diesen Gedanken ja nicht vorher lange ausgedacht und gedacht, also wenn mir jetzt einer die Vorfahrt nimmt, dann nenne ich den so oder so. Sondern dieser Gedanke kommt ganz spontan und Gott sieht auch diese ganz spontanen Gedanken. Er sieht sie und er nimmt sie wahr. Und manchmal ist es so in meinem Leben, dass ich das Bedürfnis habe, wegzulaufen. Ich will vielleicht am liebsten im Boden versinken oder einen Kopf in den Sand stecken und will gar nichts mehr mitbekommen. Manchmal plagen mich Schuldgefühle, weil so viele Dinge in meinem Leben nicht so waren, wie ich sie mir vorgestellt hatte, wo ich sie mir gewünscht hatte. Es ist einfach ganz anders gelaufen und gekommen, wie ich gedacht und gehofft hatte. Und dann sind da diese Gedanken. Was werden denn die anderen denken? Was sollen denn die Leute denken? Das kennen wir hier auf dem Dorf auch. In der Großstadt ist dieser Gedanke weniger vorhanden, weil man die meisten Leute nicht kennt. Aber auf dem Dorf kennt man den Gedanken. Was sollen denn die Leute von uns denken? Eigentlich ist es egal, was die Leute von uns denken, weil die nämlich sich Gedanken machen, was werden denn ihr, was werden denn wir von denen denken? Der Mensch zeigt normalerweise immer nur sein schön aufgeräumtes Schaufenster. Wenn es im Lager hinten durcheinander geht, vollkommen egal, es Sichtmeierwerk. Das, was man so sehen kriegt, das muss stimmen. Manchmal würde ich mich gerne vor Menschen verbergen. Ich würde gerne einfach weg. Einfach mal weg, mich alle entziehen. Und das ist vor Menschen durchaus auch möglich, dass du sagst, ich gehe nur auf die Arbeit und wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich entweder morgens früh oder abends spät, dann sind möglichst wenig Menschen da und dann kann ich mich bemühen, Menschen irgendwie aus dem Weg zu gehen. Und wenn alle Stricke reißen, wenn es gar nicht mehr geht, dann ziehe ich einfach um. Es gibt ja genug Orte auf dieser Welt, dann ziehe ich einfach an einen anderen Ort, da kennt mich niemand. Ja, das kann funktionieren. Der Haken bei der Kiste ist der, deine Probleme und Sorgen und Nöte, die du hast, die ziehen fröhlich mit um. Die sind die ersten 2, 3 Wochen nicht präsent, weil du denkst, alles neu, alles gut und dann auf einmal dämmert es wieder, da war doch noch was. Manchmal schaffe ich es vielleicht wirklich, mich vor Menschen zu verbergen. Aber vor Gott kann ich es nicht. Und es ist gut, dass ich mich vor Gott nicht verbergen kann, weil Gott es doch gut mit mir meint. Der sieht doch, was in mir los ist. Der nimmt doch wahr, wie ich mich fühle. Ob das Hochgefühle sind, oder ob das Angst ist, oder ob ich traurig bin, er sieht mich doch. Und die Hand, die er hat, die will mir nicht drohen, die will mich halten. Die will mich halten in den Situationen, wo ich es nicht mehr aushalte. Die will mich halten, wenn ich das Gefühl habe, der Druck wird so groß, der Druck von Menschen, der Druck in meinem Leben, dass ich es nicht mehr aushalte. Und Gott sagt, du brauchst keine Angst zu haben, ich halte dich fest. Ich halte dich. Ich halte dich nicht auf, aber ich halte dich fest. Und das ist gut so. Und wenn du diesem Gott glaubst und vertraust, dann macht er es wirklich gut mit dir. Gott hat wirklich nur das Beste für dich im Sinn. Und aus diesem Grund ist es nur nicht schlecht, dass Gott mich sieht, sondern es ist gut, dass er mich sieht und dass er mich und mein Leben wahrnimmt. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüf meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. In dem Abschnitt davor hat der David gegen die Menschen gebetet, die Böses tun. Und dann stellt der David plötzlich fest, Moment mal, ich habe jetzt gegen die gebetet, aber ich glaube, ich bin genauso in der Lage, Böses zu tun. Nicht nur die anderen tun Böses, ich kann das auch. Und darum sagt David, das will ich nicht. Und darum, Herr, schau du genau in mein Herz hinein. Guck genau, was in mir los ist. Der David hat so einen Aha-Moment. Stell dir vor, du bist beim Mittagessen. Und irgendjemand nimmt sich dreisterweise die letzte Frikadelle vom Teller. Und du denkst, Mensch, die hätte ich aber gern gehabt. Und vielleicht ist dieses Menschenkind ein Familienmitglied von dir. Und du hast den lieb. Aber in dem Moment gönnst du ihm diese Frikadelle nicht. Weil ich will sie haben. Oder du ärgerst dich zum Beispiel über deinen Partner oder deine Partnerin und am Ende des Tages ärgerst du dich nicht über sie, sondern du ärgerst dich darüber, dass dieser Partner sich über dich ärgert. So ist der Mensch. Du ärgerst dich, wo es eigentlich gar nichts zu ärgern gibt, aber so ist der Mensch und dann kommen böse Gedanken und zu diesen bösen Gedanken ist jeder fähig von uns. Und du merkst dann doch plötzlich auch in deinem eigenen Leben, dass du eigentlich doch an manchen Stellen gar nicht das machst, was du dir von anderen Menschen normalerweise erwarten würdest. Und das erkennt auch der David hier. Und deswegen gilt Jeremia 17, Vers 9, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Und der David sagt jetzt praktisch, Herr, darum musst du wirklich in die Tiefen meines Herzens hineinschauen. Du musst genau gucken, was in meinem Leben los ist. Du musst das bis in den hintersten Winkel meines Herzens hineinschauen. Das ist wichtig. Das Herz ist in der Bibel eigentlich immer das Wesentliche, das Wichtigste. Das ist der Kern der menschlichen Person, das seelisch-geistliche Zentrum des Menschen. Und in diesem Herzen plant der Mensch auch. Er plant das Gute und er plant das Böse und darum soll Gott in dieses Herz hineinschauen, bis in die hintersten Winkel. Wir Menschen sagen ja eigentlich immer, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Aber bis es dabei angekommen ist, bei der Selbsterkenntnis, das kann manchmal dauern. Und weil Gott in unsere Herzen sieht, sieht er natürlich genau, was in diesen Herzen los ist. Wir Menschen, so denke ich manchmal, wir haben einen unerschöpflichen Vorrat an Ausreden parat, um uns Situationen in unserem Leben so zurechtzudenken, dass wir damit leben können und klarkommen können. Wir biegen es uns einfach so hin gedanklich, dass es passt. Und Gott sagt, nee, ich gucke in dein Herz und ich sehe, was wirklich drin los ist. Und Gott will mir helfen, gute Gedanken zu denken. Da war ein Mann, der geht zu einem Uhrmacher und er hält in seiner Hand die beiden Zeiger einer Uhr und sagt, passen Sie auf, zu dem Uhrmacher, die Uhr ist kaputt, das heißt, die beiden Zeiger zeigen die Uhrzeit nicht korrekt an. Und der Uhrmacher sagt, alles schön und gut, aber ich brauche das Uhrwerk, die Zeiger nutzen mir nichts. Und der Mann sagt, nein, nein. Die Uhr an sich ist in Ordnung, nur die Zeiger, die zeigen die Zeit verkehrt an. Und dann sagt der Uhrmacher, nein, ich brauche das Uhrwerk. Diese Zeiger machen nur das, was das Uhrwerk ihnen vorgibt. Und jetzt übertrag das mal auf dein Leben. Du machst als Mensch am Ende nur das, was im Inneren deines Herzens geplant ist und vorgegangen ist. Du setzt nur das um, was du selbst vorher geplant hast. Und gedacht hast. Und das kann Gutes und das kann Böses sein. Und wenn deine Beziehung zum Beispiel zu Gott gestört ist, dann kann es sein, dass du viele gute Taten tun kannst, aber das bringt dich Gott kein Stück näher. Warum? Weil du es nur nach außen machst. Mit dem Herzen bist du gar nicht dabei. Und darum ist es so wichtig, dass Gott in unser Herzen wirklich reinschaut. Dass er sieht, was in unseren Herzen los ist. Das Sichtmeuerwerk, das Äußere, das interessiert Gott nur peripher. Das Wichtige ist unser Herz und da will er reinschauen. Die Frage ist, heute Morgen, darf Gott dein Herz prüfen? Darf Gott in dein Herz reinschauen? Gott und der Herr Jesus sind in jedem Fall in der Lage, dein Herz zu verändern. Sie können dieses Herz vielleicht selbstlos machen, wo es vorher eher egoistisch motiviert war. Und Gott und der Herr Jesus, die wollen unseren Blick wegnehmen von den Dingen, die uns an manchen Stellen so unfassbar wichtig erscheinen, die wir so unfassbar in unserem Leben überhöhen. Es kann zum Beispiel dein Beruf sein, dass du dir sagst, solange ich meinen Beruf habe, solange ich mein Tagwerk habe, dass ich jeden Tag was Gescheites zu tun habe, solange ich das habe, ist alles gut. Hauptsache mein Beruf stimmt. Arbeitslos sein wäre eine Katastrophe. Hauptsache mein Beruf. Und wenn ich den habe, dann ist alles gut. Der Nächste ist vielleicht gar nicht so fixiert auf seinen Beruf, der sagt, aber mein Hobby, solange ich mein Jogging jeden Morgen habe oder solange ich mein Krafttraining habe oder mein Schwimmen oder was auch immer oder mein Basteln oder Fahrradfahren, was ist dein Hobby? Egal was. Solange ich das habe, ist alles im grünen Bereich. Alles gut. Und der Nächste sagt, mein Häuschen, das ist wichtig. Solange ich mein Häuschen habe, solange ich es mir hier auf meiner Erde, dieser Erde richtig schön und schnuckelig machen kann, ich mache das Haus genauso, wie ich es haben will. Und solange das da ist, ist alles gut. Ist alles gut. Und Jesus Christus kommt und sagt, Mensch, gib dich doch keinem Trugschluss hin. Nur weil du deine Hobbys hast, dein Häuschen hast, dein Beruf hast, was auch immer hast, deswegen ist noch lange nicht alles in Ordnung. Du kannst all das haben und trotzdem am Ende deines Lebens sein. Gott und der Herr Jesus, die wollen unsere Gedanken zurechtdrücken auf das Wesentliche, auf die Beziehung zu ihm, zu Gott und dem Herrn Jesus. Das ist das Wesentliche in unserem Leben. Möglicherweise kannst du irgendwann deinen Beruf nicht mehr ausüben. Und Gott sagt, deswegen bist du trotzdem geliebt und angenommen und akzeptiert. Es ist alles gut, nichts ändert sich dadurch. Vielleicht kannst du dein Hobby nicht mehr ausüben, weil du zu alt, gebrechlich oder sonst was bist. Und der Herr Jesus sagt, das ist überhaupt kein Problem, ich habe dich trotzdem lieb. Vielleicht wird dir dein Häuschen unter dem Haus weggepfändet oder du machst Schuld oder kriegst es abgenommen. Kann ja vieles passieren. Vielleicht brennst du dir auch ab, wollen wir nicht hoffen, aber trotzdem. Und der Herr Jesus sagt, das ist kein Drama, wir werden zusammen damit fertig. Solange deine Beziehung zu mir stimmt, kümmere ich mich um das, was dein Leben ausmacht. Und darum bittet der David jetzt am Ende auch noch was ganz Wichtiges und leite mich auf ewigem Wege. Wenn Gott und wenn der Herr Jesus, wenn die uns führen, dann sind das immer die Wege, die in den Himmel führen. Egal welche Wege Gott und Jesus Christus uns führen, es sind die Wege, die in den Himmel führen. Als wir damals noch nicht so lange hier in Erlingshausen waren, kam ich mit irgendjemand, ich weiß nicht mehr mit wem, auf das Gespräch über die Kirche und ich sagte den Satz, wir haben ja hier in Erlingshausen auch diese schöne große Kirche. Worauf man mir sagte, in Erlingshausen ist keine Kirche, die Kirche ist in Dillheim. Ich habe dann auch verstanden, dass der Äquator quer durch den Richard-Wagner-Ring verläuft und Dillheim und Erlingshausen zwei verschiedene Orte sind. Habe ich verstanden, auch verinnerlicht. Und irgendwann sagte mir der Pfarrer Schlingen siebenmal, am Ende des Lebens ziehen die Erlingshäuser alle nach Dillheim. Manche wohnen jetzt schon da, die haben den Weg nicht mehr so weit. Andere müssen umziehen nach Dillheim, weil in Dillheim ist nicht nur die Kirche, in Dillheim ist auch der Friedhof. Und die Frage ist, wo verbringst du den Rest deines Lebens? Ganz bestimmt nicht in Dillheim. Sondern die einzige Frage, die sich stellt, verbringe ich meine Ewigkeit im Himmel oder in der Gottverlassenheit? Wo geht's hin? Wo geht deine Reise hin? Diese Frage solltest du klären, solange du noch auf dieser Erde rumläufst. Danach ist es zu spät. Wo führt deine Reise hin? In Dillheim ist nicht Sabbat und Feierabend, es geht weiter. Wo geht deine Reise hin? Und der Weg in den Himmel, das ist, glaube ich, wichtig, der führt nur über Jesus Christus. Der Petrus sagt das in der Apostelgeschichte. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Wenn du nicht in der Gottverlassenheit enden willst, führt dein Weg nur über Jesus Christus. Nicht darüber, ein guter Mensch zu sein. Gute Menschen werden wir vielleicht alle sein. Ich kenne euch ja nicht alle näher. Aber wir bemühen uns, zumindest ein vernünftiges Leben zu führen. Aber das bringt mich nicht in den Himmel. Manche spenden oder andere sagen sich, ich bezahle doch Kirchensteuer. Auch das bringt dich nicht in den Himmel. Und auch nicht die Mitgliedschaft in einer Gemeinde bringt dich in den Himmel. In den Himmel bringt dich Jesus Christus und der Glaube an ihn und sonst nichts. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und darum ist es so wichtig, dass Jesus Christus in unseren Herzen aufräumt. Dass er all das wegnimmt, was da stört. Das, was wegnimmt und uns ablenkt von ihm und unseren Blick auf die scheinbar wesentlichen Dinge dieses Lebens lenkt, die letzten Endes doch so unwesentlich und unbedeutend sind. Und schon in Psalm 17, in den Versen 3 bis 5, da sagt der David auch schon, du durchschaust alles, was in mir vorgeht. Du durchforscht mich auch in der Nacht. Du prüfst mich, aber du findest nichts, was du tadeln müsstest. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht einmal zu bösen Worten hinreißen zu lassen. Dein Wort war mein einziger Maßstab, auch dann, wenn andere nicht danach lebten. Vor gewalttätigen Menschen hielt ich mich fern. Bei jedem Schritt habe ich deine Ordnung befolgt. Nie bin ich davon abgewichen. Wäre das nicht schön, wenn du das mal über dein Leben auch sagen könntest? Dass du dir das vorgenommen hast, was der David sich hier in Psalm 17 vornimmt. Tatsache ist, auf Gottes, auf Jesu Wegen kommt der Mensch zum Ziel. Ansonsten lebt er am Ziel seines Lebens vorbei. Und das hat Eckhart zu Nieden, ich komme zum Schluss, in einem seiner Lieder, schon ein bisschen älter, wie ich finde, aber sehr schön in Worte gefasst. In der dritten Strophe dieses Liedes heißt es, manchmal sorgst du dich, wohin dein Weg dich einmal führt in der Dunkelheit der Welt. Manchmal fragst du, was aus deinem Leben einmal wird, wenn die Angst dich überfällt. Sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut, er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüf meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du der Herr allen Lebens bist und dass du uns kennst und dass du auch in unsere Herzen hineinsiehst. Und du siehst genau, was darin vorgeht, welche Gedanken wir haben. Und du siehst auch die Wege, die wir planen für unser Leben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir begreifen, was deine Pläne für unser Leben sind, damit unser Leben einmal in der Ewigkeit des Himmels endet, dass wir dahin kommen. Ich möchte dich bitten, dass du uns alle führst und leitest und uns weise Gedanken schenkst, damit wir auf deinen Wegen gehen, weil diese Wege alleine uns zum Ziel führen. Danke dafür, dass du das auch für jeden tun willst, der dich darum bittet und der mit dir lebt und sich darauf verlassen kann, dass du ihn zum Ziel bringen willst. Amen.